Also ich denke, es sollte ein Menschenrecht auf würdiges Wohnen geben. Ich bin ja lange Jahre Mitherausgeberin der Straßenzeitung in Niedersachsen gewesen. Und wenn Menschen keine eigene Wohnung haben, ist das eine Infragestellung ihrer Würde.
Das merkt man nicht zuletzt, wenn man mit Leuten spricht, von denen es hier in Berlin ja auch leider viel zu viele gibt, die keinen eigenen Wohnraum haben. Da gab es ja jetzt gerade zum Glück mal die erfolgreiche Besetzungsaktion in der Habersaatstraße, wo wohnungslose Menschen zusammen mit stadtpolitischen Aktiven sich eigenen Wohnraum genommen haben, der vorher leer stand.
Trotzdem ist natürlich etwas, was du gerade ansprichst, dass es ja auch Möglichkeiten gibt, zum Beispiel, dass jemand ein Haus kaufen könnte, was zwangsversteigert wird oder ähnliches. Das ist dann etwas, was wir in der Gesellschaft akzeptieren, weil auch das nach bestimmten sozialen Regeln funktioniert. Wir würden aber nicht akzeptieren, wenn irgendjemand beim Plündern plötzlich durch unsere Straße zieht und irgendwelche Leute rausschmeißt und sich da einfach in deren Wohnung einnistet.
Du sollst nicht, wie die 10 Gebote unser Leben bestimmen. Ein Bremen 2 Podcast.
Hallo, mein Name ist Jens Becker und ich führe euch durch diesen Podcast. Zusammen mit der Theologin Margot Käßmann und der Kriminalpsychologin Lydia Bennecke hinterfrage ich die 10 Gebote. In jeder neuen Folge ein anderes. Was ist der Sinn der Gebote? Was sagen sie uns heute noch? Und was macht das mit Menschen, wenn sie diese übertreten? In jeder neuen Folge haben wir einen besonderen Gast, der gegen ein Gebot verstoßen hat oder für den es auf andere Weise zu einem Lebensthema geworden ist. In dieser Folge geht es um das 9. Gebot: Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Ich treffe dafür eine Aktivistin, die große Wohnungskonzerne enteignen will. Jenny Stupka ist Sprecherin der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und wie immer entführt euch ein Mini-Hörspiel in die Vergangenheit. Diesmal erfahren wir die wechselhafte Geschichte einer Zigarettenfabrik. Usedom, Sandstrand, Ostsee. Gleich treffe ich Margot Käßmann, die hier wohnt. Es fängt an zu nieseln und ich freue mich schon, ins warme Haus zu kommen und eine Tasse Kaffee zu trinken. Hier draußen fällt mir plötzlich auf, wie sehr das zu unserem heutigen Thema passt. Ein Haus zu haben, also ein Dach über dem Kopf, ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist ein Glück. Erstaunlich, wie selbstverständlich wir manches hinnehmen und gar nicht mehr hinterfragen. Hallo Frau Käßmann, wir reden heute über das 9. Gebot: Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Interessant finde ich beim 9. Gebot genauso wie beim 10. Das beginnt mit: Du sollst nicht begehren. Das ist bei den anderen Geboten nicht so. Wir haben jetzt hier 2 Gebote, wo es eigentlich um Eigentumsfragen geht. Und du sollst nicht begehren heißt ja, dass schon der Gedanke Sünde ist. Wieso? Das kann jetzt natürlich vielleicht Zufall sein, aber die Frage an Sie auch als Theologin: Wieso ist gerade bei diesen beiden Geboten dieser Satzteil drin, du sollst nicht begehren?
Ich denke, weil Neid eine unangenehme Ausrichtung des Menschen ist. Wir sagen ja gelb vor Neid beispielsweise. Also jemand, der neidisch ist, der giert nach dem, was andere haben, ist ja kein sympathischer Typ. Das gilt im Übrigen auch für Geiz. Ja, also Geiz ist geil, war ja ein ganz großer Slogan, der sich durchgesetzt hat. Aber keiner sagt doch: Oh Schatz, ich liebe dich, weil du so wunderbar geizig bist. Ja, das sind negative Eigenschaften von Menschen. Und wenn ich immerzu danach giere, was der andere hat, ich hätte auch gern so ein großes Haus, ich hätte auch gern einen Garten, ich hätte auch gern einen Swimmingpool, ich hätte auch gerne. Das zerfrisst doch Menschen von innen. Und ich denke, innere Freiheit ist entscheidend, dass ich sagen kann, das ist mein Leben. So sieht halt mein Leben aus. Und für mich ist es ein gutes Leben, auch wenn ich nicht alles habe, was andere haben.
Interessant ist aber, dass hier das Haus extra nochmal herausgehoben wird. Das 10. Gebot wird sich ja auch beschäftigen mit verschiedenen Fragen von Eigentum. Aber das Haus ist nochmal extra. Man könnte jetzt vielleicht zugespitzt sagen, eigentlich wird hier zum ersten Mal das Dach über dem Kopf zu einem Menschenrecht erklärt. Und daher meine Frage: Sollte es ein Menschenrecht auf Hauseigentum geben, weil es so wichtig ist für uns?
Also ich denke, es sollte ein Menschenrecht auf würdiges Wohnen geben. Ich bin ja lange Jahre Mitherausgeberin der Straßenzeitung in Niedersachsen gewesen. Und wenn Menschen keine eigene Wohnung haben, ist das eine Infragestellung ihrer Würde. Gerade in der Corona-Zeit haben wir das ja erlebt. Wie sollst du denn Abstand halten? Wie sollst du dich waschen, Hygieneregeln einhalten, wenn du dich noch nicht mal waschen kannst? Und wir hatten dann ein Projekt im ersten Corona-Winter, in dem wir die Jugendherberge in Hannover für Obdachlose zur Verfügung gestellt haben. Die durfte sowieso nicht geöffnet werden. Und da gab es einige, ich denke an Kalle, der gesagt hat, ich bin auf einmal wieder ein Mensch gewesen. Ich konnte eine Tür zumachen, nur ein Zimmer. Der hatte nur ein Zimmer, aber mit einer eigenen Dusche, eigener Toilette, eigenem Waschbecken. Und ich denke, was in Finnland gerade passiert, Housing first, also erstmal Wohnraum schaffen für Menschen ohne Obdach, ohne Wohnung, das ist wirklich der richtige Schritt, weil dann kannst du, wenn Menschen erstmal wohnen können, Sicherheit finden, Hygiene finden, dann kannst du die ganzen anderen Suchtproblematik, Arbeitssuche und alles andere erfolgen lassen. Also Housing first halte ich für den richtigen Ansatz. Das können wir uns doch alle vorstellen. Wenn du keine Tür hinter dir zumachen kannst, hast du keine Sicherheit. Und wenn du dich nicht anständig waschen kannst, verlierst du auch vor dir selber ganz schnell deine Würde.
Ich sitze in der Berliner S-Bahn, fahre zu einem Interview und schaue in mein Handy. Bei Facebook wird mir eine Werbung angezeigt. Erst denke ich, das ist ein Witz, denn da wird in München ein 10 Quadratmeter Zimmer in einer WG angepriesen, das 400 Euro kosten soll. Es ist aber kein Witz. Nochmal, 10 Quadratmeter für 400 Euro monatlich. Ich lasse einen Lachsmiley da, aber eigentlich ekelt es mich an, wie Wohnraum zum Spielball von skrupellosen Profitinteressen wird. Meine erste Wohnung, das weiß ich noch, kostete 13 Ostmark. Ich habe sie erst besetzt und dann legalisiert. Es war ein muffiges, dunkles Loch in einem Hinterhof im Prenzlauer Berg, das Klo ein halbes Stockwerk tiefer ohne Bad und doch mein Paradies. Die erste eigene Wohnung, die vergisst man einfach nicht. Die steht für Freiheit, für Unabhängigkeit von den Eltern. Vor 3 Jahren, da suchte meine inzwischen erwachsene Tochter eine Wohnung in Berlin und sie war 1 Jahr lang auf über 20 Wohnungsbesichtigungen unterwegs, mit jeweils hunderten Mitbewerbern. Meine Tochter ist Studentin und brauchte im wahrsten Sinne des Wortes bezahlbaren Wohnraum. Und den kann man in Berlin mit der Lupe suchen. Die Wohnungsnot in der Hauptstadt und nicht nur hier, sondern eigentlich in allen Ballungszentren Deutschlands ist eines der größten sozialen Probleme unserer Zeit. Ich frage mich, ob dieses Problem innerhalb eines kapitalistischen Systems überhaupt gelöst werden kann. Andererseits, wir haben es eben von Margot Käßmann gehört, skandinavische Länder machen es uns vor. Was läuft hier in Deutschland falsch? Und können wir, die Bürger, das ändern? Fragen, die ich gleich stellen werde, an Jenny Stupka. Sie ist eine Aktivistin, die sich stark macht für eine veränderte Wohnungspolitik und die radikale Vorschläge hat. Sie ist die Sprecherin der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. So, ich sitze jetzt hier in Berlin in einem ganz schönen Künstleratelier und nebenan ist ein Kindergarten. Also es kann sein, dass wir hin und wieder mal Kinder schreien hören. Das ist nichts Schlimmes, das ist halt Berlin. Und ich sitze hier zusammen mit Jenny Stupka. Hallo Jenny Stupka.
Hallo.
Das 9. Gebot heißt ja, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Man könnte das lesen als ein erstes Formulieren des Menschenrechts auf eigenen Wohnraum. In Deutschland hat die Weimarer Verfassung vom Sommer 1919 zum ersten Mal in ihrem Artikel 155 das Ziel festgelegt, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung zu sichern. Damals jedem Deutschen würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so schreiben. Auch in der DDR stand das Recht auf Wohnen in der Verfassung. In der Bundesrepublik ist das aber nicht so. Was bedeutet denn die Sicherheit des eigenen Wohnraums für den Menschen? Wie wichtig ist das, dass wir eigenen Wohnraum haben?
Naja, ich denke eigentlich, fast jede Person würde bestätigen, es gehört zu den absoluten Grundbedürfnissen eines Menschen, einen sicheren Wohnraum zu haben. Das merkt man nicht zuletzt, wenn man mit Leuten spricht, von denen es hier in Berlin ja auch leider viel zu viele gibt, die keinen eigenen Wohnraum haben. Da gab es ja jetzt gerade zum Glück mal die erfolgreiche Besetzungsaktion in der Habersaatstraße, wo wohnungslose Menschen zusammen mit stadtpolitischen Aktiven sich eigenen Wohnraum genommen haben, der vorher leer stand. Und wenn man mit diesen Leuten redet, dann hört man, wie existenziell das eigene Wohnen ist. Das geht da um Dinge wie angstfrei schlafen zu können, natürlich auch einfach gegen Witterungsbedingungen geschützt zu sein. Und dann geht es aber ja sehr schnell weiter, damit, dass gutes Leben auch kulturell relativ ist. Und in einer Gesellschaft wie der in Deutschland gegenwärtig, in der es auch sehr hohe Vermögen und hohe Einkommen gibt, ist natürlich guter Wohnraum auch eine Frage eines gewissen Anspruchs. Also genug Fläche zur Verfügung zu haben, nicht auf zu beengtem Raum leben zu müssen oder auch wirklich eigenen Raum ganz für sich zu haben. Das ist ja ein altes feministisches Thema auch.
Wie schätzen Sie denn das ein? Wie und wo entsteht denn in der Gegenwart in Deutschland Wohnungsnot? Wie entsteht die eigentlich und was kann man dagegen tun?
Na, die entsteht hauptsächlich dadurch, dass Wohnraum eine Ware ist in unserer Gesellschaft, die auf Märkten gehandelt wird. Und ob das jetzt ein Kleineigentümer ist mit 9 Häusern, sagen wir mal als Beispiel, oder große international agierende Wohnungskonzerne mit hunderttausenden Wohnungen, ist das Prinzip ja eigentlich erstmal das Gleiche. Man kann Geld damit machen, dass andere Menschen notwendig eine Wohnung brauchen. Und dann ist es so, wie bei manchen anderen Märkten auch, aber beim Wohnungsmarkt im Besonderen auch, Menschen sind eben nicht so mobil. Und insbesondere in einem neoliberalen Staat, in dem der Sozialstaat so stark abgebaut worden ist, ist es eben wichtig für Leute, dass sie da wohnen, wo sie verwurzelt sind. Also vielleicht hilft die Nachbarin mit der Kinderbetreuung. Vielleicht hat man mehrere Jobs, zu denen man ohnehin weite Anfahrtswege hat. Das heißt, es ist nicht flexibel, wo wir wohnen, so wie wir vielleicht von einer Zahnpastamarke auf eine andere ausweichen können, wenn uns da irgendwas dran nicht gefällt. Und das ist was, was wirklich von unserer politischen Gegenseite oft total kleingeredet wird. Menschen müssen da wohnen können, wo sie verwurzelt sind. Also gerade in der Gegenwart.
Jetzt haben Sie diese Initiative gegründet oder ich weiß nicht, haben Sie sie mitgegründet? Wie war Ihr Weg zur Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen?
Also ich komme selbst aus Berlin, tatsächlich auch nicht so weit von hier, wohnen meine Eltern. Und dann hat es so vor 10 Jahren angefangen eigentlich. Ich war zu dem Zeitpunkt schon politisch aktiv. Manche Leute haben angefangen bei uns zu thematisieren, die Mietpreise steigen enorm. Damals haben das sehr viele Leute noch total abgetan. Ganz viel mit dem Verweis, ja, wie ist es in München, wie ist es in Hamburg, da ist es viel schlimmer. Da schien das noch nicht so gravierend. Jetzt zeigt sich ziemlich, diese Leute hatten recht. Und wir haben damals angefangen, Mietenpolitik zu machen, und zwar mit der Perspektive auf Studierende. Da ging es viel darum, studentischer Wohnraum sollte ausgebaut werden. Das passiert aber nicht. Auch die Mietpreise in Studierendenwohnheimen steigen. So hat eigentlich mein Aktivismus da angefangen. Und es hat für mich schon viel damit zu tun, Berlin ist so eine tolle Stadt und auch für viele so ein Zufluchtsort in Bezug darauf, welche Lebensformen hier möglich sind. Und auch so eine Grundatmosphäre des Zusammenlebens, die manchmal auch hart sein kann, aber auch viel Freiheit bietet. Und dass das eigentlich systematisch zerstört wird, weil Profitinteressen in der Stadtpolitik wichtiger sind, und das ist auch mit der neuen Koalition in Berlin jetzt wieder ganz eindeutig der Fall, als die Bedürfnisse der Menschen, die hier wohnen und die diese Qualität in der lebenswerten Stadt überhaupt erst hergestellt haben. Und so habe ich angefangen, mich für Mieten- und Stadtpolitik zu interessieren. Und als wir dann so vor mittlerweile gut 4 Jahren ungefähr angefangen haben, da sind viele, viele Leute aus verschiedenen Teilen der stadtpolitischen Bewegung in Berlin zusammengekommen. Und die ist eh schon sehr stark gewesen und sehr vielfältig. Also es gibt Gruppen, die sich für ihre eigenen Häuser einsetzen und dagegen energetische Modernisierung zum Beispiel sich zur Wehr gesetzt haben. Oder die Initiative Zwangsräumung verhindern, die gegen Zwangsräumungen sich einsetzt. Ganz viele verschiedene Akteure und auch Leute vom alten Mietenvolksentscheid hier in Berlin. Und so ist von Anfang an ziemlich viel Expertise zusammengekommen. Und da habe ich mich sofort auch beteiligt, weil die Idee, so eine größere Kampagne zu machen, die der stadtpolitischen Bewegung eine gemeinsame Richtung gibt und die vor allem eine Forderung stellt, die über Verteidigung hinausgeht und wirklich ein ganz anderes Modell der Wohnraumversorgung vorschlägt, das finde ich einfach total überzeugend.
Ist das eigentlich ein städtisches Problem? Ich frage deswegen, weil ich bin Berliner, bin übrigens auch selbst betroffen. Also meine Wohnung ist letztes Jahr verkauft worden an die Deutsche Wohnen. Aber ich habe die letzten Jahre vom Hauptwohnsitz her in Hessen gewohnt, auf einem Dorf. Da gab es keine Wohnungsnot und bin jetzt umgezogen nach Vorpommern in einen kleinen Ort. Da gibt es das auch nicht. Hat das was zu tun auch mit den Ballungszentren? Ist das eigentlich nur ein Problem der großen Ballungszentren?
Weitgehend schon. Und vor allem natürlich, wenn man in den eher ostdeutschen, ländlichen Raum guckt, hat man natürlich auch viel das gegenteilige Problem. Also viele Leute, die wegziehen und Abbau von Infrastruktur, was sich so ein bisschen gegenseitig bedingt. Und genau, ja, die Probleme sind sehr unterschiedlich, je nachdem, wohin man guckt. Aber es gibt auch kleinere Orte, die eben besonders attraktiv sind für Zuzug oder irgendwie einen attraktiven Arbeitsmarkt derzeitig haben, wo das Problem auch besteht. Und das kann aber leicht zu dieser Fehlannahme führen. Es sei ausschließlich eine Frage von Angebot und eben was nachgefragt wird. Weil es geht eben darum, wie wird Wohnraum strukturell auf dem Markt angeboten und wie gestalten wir überhaupt die Gesetze, denen dieser Markt gehorcht. Und da sieht man eben, in den letzten 10 Jahren hat zum Beispiel in den Berliner Immobilienmarkt, haben diese großen Wohnungskonzerne massiv investiert. Also das war eine Folge der Finanzkrise. Das internationale Kapital, das deutsche Kapital selbst auch, wusste gar nicht wohin mit sich, weil es nirgendwo so starke Profite zu erwarten gab wie im Immobilienmarkt. Und deswegen ist da so viel Geld reingeflossen. Und das hat wirklich die Zusammensetzung der Eigentümerstruktur hier in Berlin völlig verändert.
Und ist es das auch genau, worauf Sie zielen? Also Ihre Initiative heißt ja nicht umsonst Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Sie wollen ja jetzt nicht Leute enteignen, die ein Haus besitzen, was ja auch schon eine Menge ist in Berlin. Also wir reden jetzt von Mietshäusern, wir reden jetzt nicht von Einfamilienhäusern, ja. Sondern Sie meinen schon wirklich die großen Konzerne. Allein um die geht's, richtig?
Bei unserem gegenwärtigen Vorschlag und der auch abgestimmt worden ist, bei unserem erfolgreichen Volksentscheid, geht es um große Wohnungseigentümer, profitorientierte Wohnungseigentümer mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin. Und das sind nach dem jetzigen Kenntnisstand, wären das 13 Konzerne. Das ist aber noch ein bisschen offen tatsächlich. Also solange unsere Initiative und unsere Kampagne schon läuft, sind da zum Beispiel weitere Unternehmen dazugekommen, weil die Eigentümerstrukturen sind in Deutschland gar nicht so einfach einsehbar. Also es gibt nicht Register, wo man das einfach nachsehen kann, sondern das ist tatsächlich schon das Ergebnis von Recherchen gewesen, also von Journalistinnen vom Tagesspiegel unter anderem und eben von sehr aktiven Mieterinnen, die in einem Online-Tool eingetragen haben, wem gehört denn eigentlich ihr eigenes Haus, sodass man das dann zusammenführen kann. Und deswegen steht eigentlich zu erwarten, dass da noch weitere Enteignungskandidaten auftauchen würden.
Jetzt gibt es Kritiker, die bemängeln, dass Ihre Idee ja schön und gut sei, dass das aber juristisch gar nicht durchzusetzen wäre. Was haben Sie für Argumente auf Ihrer Seite, dass es juristisch gehen würde, diese Wohnungsbaukonzerne tatsächlich zu enteignen?
Also das Wichtigste ist, es gibt jetzt schon eine ganze Reihe juristischer Fachgutachten, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Das ist nämlich ein notwendiger Schritt auf dem Weg zu so einem Volksentscheid. Der damals SPD-geführte Innensenat hat unter anderem 3 solcher Gutachten in Auftrag gegeben. Die haben alle grünes Licht gegeben, dass es grundsätzlich möglich ist, Grund und Boden in Gemeineigentum zu überführen. Das sagt auch das Grundgesetz. Das Spannende ist ja, es gibt diesen Artikel im Grundgesetz, der die Vergesellschaftung als Selbstzweck vorsieht. Und dieser Artikel ist noch nie angewendet worden. Der ist damals reingeschrieben worden, weil sogar die CDU zum Beispiel in der Zeit für Schlüsselindustrien in staatlicher Hand war. Also das Grundgesetz ist ganz explizit offen für verschiedene Wirtschaftsformen. Das wird jetzt gegenwärtig so selten beschrieben, aber so ist dieser Artikel da reingekommen. Es gibt keine Ausführungsgesetzgebung und das bedeutet schon mal prinzipiell, das Land Berlin hat da Kompetenz, ein entsprechendes Gesetz zur Ausführung zu schreiben. Was auf jeden Fall zu erwarten steht, ist ja, dass es darüber weitere juristische Auseinandersetzungen geben wird. Einerseits, weil es Neuland ist und andererseits, weil unsere politischen Gegnerinnen auf jeden Fall jeden Weg nutzen werden, um sich dem entgegenzustellen. Das haben CDU und FDP, hier die Berliner Fraktionen, haben gegen den Mietendeckel geklagt, zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht. Deswegen, ja, da wird es weitere rechtliche Auseinandersetzungen geben. Und umso wichtiger und auch spannender ist es, jetzt halt ein gutes Gesetz zu erarbeiten. Also da gibt es verschiedene Knackpunkte. und da gute Lösungen für zu finden, weil dass das grundsätzlich möglich ist, wir können ja nicht sagen, etwas, was in unserem eigenen Grundgesetz steht, das ist schon mal prinzipiell nicht möglich.
Also das heißt, wir reden auf jeden Fall hier schon mal über einen juristischen Marathon. Das ist kein Kurzstreckenlauf, sondern das ist ein Weg, der vielleicht 10 oder 20 Jahre auch dauern könnte.
Naja, das glaube ich ist ein bisschen zu lang angesetzt, aber man kann sehr eindeutig sagen, je besser das Gesetz ist, was man jetzt erarbeitet, desto schneller würde das Ganze gehen.
Kritiker bemängeln auch, dass ihr Ziel, also Wohnungen gesellschaftlich zu verwalten, dass die dann verkommen könnten, so wie in der DDR. Da kommt dann immer das Argument, ja, das Geld wird aber gebraucht, um die Infrastruktur zu verbessern, bla bla und so weiter. Was sagen Sie denen?
Unser Finanzierungsmodell sieht eigentlich vor, dass die Entschädigungssumme vollständig durch die Mietzahlung refinanzierbar ist. Und bevor jetzt irgendjemand denkt, das klingt utopisch oder irgendwie absurd, tatsächlich genau so hat das Land Berlin das gemacht, als es jetzt letztes Jahr einen recht großen Wohnungsbestand von der Deutsche Wohnen gekauft hat. Der Unterschied zwischen kaufen und vergesellschaften ist halt, auch wenn das Land Wohnungen kauft, kauft es sie zum Marktpreis. Und die sind ja, wie wir alle wissen, extrem hoch spekuliert. Demgegenüber ist eine Entschädigung bei Vergesellschaftung eine Interessensabwägung. Wie hoch muss die Entschädigung sein, damit sowohl die Interessen der Investoren, der AnteilseignerInnen als auch der Mieterinnen Berlins berücksichtigt werden, gerecht? Das heißt, da geht es immer um einen Kompromisswert. Wenn man den entschädigt, dann ist also im Vergleich klar, man kann durch die Mietzahlung das refinanzieren. Weil genau so macht das Land Berlin das auch. Das haben sie tatsächlich nicht so laut verkündet, weil es eigentlich genau ein Beweis ist dafür, dass unser Entschädigungsmodell volkswirtschaftlich, wohnungswirtschaftlich sinnvoll ist. Und deswegen ist auch das so wirklich eine ziemliche Nebelkerze. Also da werden immer die Kindergärten angeführt, die stattdessen irgendwie besser ausgestattet werden, Schulen, die renoviert und neu gebaut werden müssen hier in Berlin. Das ist alles ganz klar. Uns geht es darum, dass es Möglichkeiten gibt, das zu finanzieren, die machen, dass es in keiner Konkurrenz steht zu anderen notwendigen Ausgaben.
Das ist interessant, weil es kommt ja dann auch mal ganz schnell der Satz, dass mit den riesigen Haushaltsmitteln, die notwendig wären, um die Häuser zu kaufen, dass damit immer noch keine einzige neue Wohnung entsteht. Das ist, glaube ich, ein Argument, was Ihnen auch ziemlich häufig begegnet, ne?
Unsere Initiative bietet mit Absicht eine Lösung an gegen Verdrängung. Es geht primär darum, dass Menschen, die jetzt in gewachsenen Strukturen leben und die bezahlbare Wohnungen haben im Berliner Vergleich, nicht verdrängt werden. Weil die Verdrängung aus bestehenden Kiezen ist ja was nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Also es verändert die Stadt nachhaltig, das prägt Lebenswege und es vernichtet vor allem auch bezahlbaren Wohnraum, weil immer bei Wiedervermietung die Wohnungen teurer vermietet werden. Dagegen richten wir uns primär. Darüber hinaus sind wir auf jeden Fall für Neubau. Aber dann ist genau die Frage, wiederholt man das, was man jetzt schon hat, nämlich hochpreisigen Neubau. Und das ist es eigentlich, was die ganze Zeit unsere politische Gegenseite anbringt, als einziges Mittel gegen die Wohnungskrise. Und das ziemlich klar einfach empirisch festzustellen, auch Haushalte mit mittleren Einkommen können sich, das gibt so Studien darüber von 2018 zum Beispiel, können sich 3% der Neubauwohnungen hier in Berlin leisten. Das heißt, das, was neu gebaut wird, das ersetzt eben auch gar nicht den bezahlbaren Wohnraum, der verloren geht, wenn die jetzigen Mieterinnen verdrängt werden. Und genau für dieses Problem bieten wir einen Lösungsvorschlag an.
Ich habe das Gefühl, hier findet so ein Ring statt auch um die generelle Ausrichtung unserer Gesellschaft. Also wollen wir weitergehen in der Neoliberalität, die ja die Gesellschaft spaltet und die gesellschaftliche oder die Schere von Arm und Reich größer werden lässt? Oder wollen wir uns doch besinnen darauf, dass das kapitalistische System auch eine soziale Seite haben kann? Richtig?
Ja, ich würde es noch stärker formulieren, nämlich wir sagen, es soll eine Wohnraumversorgung geben, die gemeinwohlorientiert ist. Da ist meine Vorstellung und unsere gemeinsame Vorstellung eigentlich eher, man schafft einen Bereich der Wohnraumversorgung, der eben nicht Profitinteressen unterworfen ist. Und das ist, genau wie Sie sagen, natürlich denkbar für andere gesellschaftliche Bereiche. Also die Corona-Situation hat ja gezeigt, Krankenhäuser, die profitorientiert operieren, haben in Notlagen natürlich keine freien Betten und keine Kapazitäten. Die beschäftigen das Personal in ohnehin schon auch im Normalbetrieb in Unterbesetzung und sowas. Und ja, genau. Ich glaube, das ist der Kampf, den wir hier gerade anfangen zu kämpfen und der noch ganz schön lange dauern wird.
Das ist jetzt natürlich ein Kampf, der sehr konkret ist, der mit Berliner Zuständen zu tun hat, wo es wahrscheinlich auch um viele kleine Schritte geht. Aber reden Sie manchmal auch in Ihren Kreisen allgemeiner darüber, zum Beispiel, was wäre eigentlich die Utopie? Was wäre eigentlich das Ideal, also in Betreff auf Wohnraum? Wie könnte das aussehen, dass alle Menschen eine gerechte Teilhabe haben an Wohnraum? Was müsste dafür passieren?
Wir reden darüber, aber vielleicht nicht genug. Also man könnte da mit sehr viel mehr Menschen ausführlich drüber diskutieren. Ein Thema, was wir viel diskutiert haben, eher würde ich sagen, ist die demokratische Beteiligung. Weil das Wohnen betrifft ja also einen großen Teil unseres Lebens tatsächlich. Und auch, wie die Städte aussehen. Und da geht es recht weit schon, wenn man sich vorstellt, Vergesellschaftung von über 240.000 Wohnungen in Berlin. Da kann man sich vorstellen, man geht durch die eigene Lieblingsstraße und es ist ungefähr jedes fünfte Haus, wo kein Profitdruck mehr bestünde, wo also unter anderen Kriterien entschieden wird, wer darf da einziehen, wo auch über Ladenflächen entschieden wird. Und das ist so ein Punkt, finde ich, wo es schnell ein bisschen utopisch wird, wenn man sich nämlich vorstellt, und das ist unser Vorschlag, so eine Art Rätesystem zur Mitsprache und zur Selbstverwaltung, also zum Beispiel auf Hausebene, auf Siedlungsebene, so nennen wir das, Bezirksebene und dann halt hoch bis zu dem höchsten Entscheidungsgremium. Und dass die Leute in einem Bezirk selbst darüber entscheiden, wie wollen wir denn diese Ladenflächen nutzen. Also zum Beispiel, das sind ja auch viele Probleme hier in Berlin, die Verdrängung von Kulturräumen, von Jugendräumen, alles das, was eine Stadt lebenswert macht, weil es Orte sind, an denen man nicht konsumieren muss, um sich aufhalten zu können. Genau, und Aushandlungsprozesse darüber, was ist es denn eigentlich, was wir hier brauchen? Wir brauchen vielleicht nicht die nächste Filiale von der Kette, die es eh schon 15 Mal in der Stadt gibt. Und dann sofort tritt man ja ein in Auseinandersetzungen über Bedürfnisse, die wirklich auch im Konflikt liegen können. Dass verschiedene Gruppen verschiedene Interessen haben. Also dass zum Beispiel Leute in einem Haus vielleicht entscheiden wollen, wer zieht bei uns ein. Aber wir haben ein gesamtstädtisches Interesse daran, dass es diskriminierungsfreie Vermietung ist. Dass wir antirassistische Praxis dafür finden, dass nicht wie jetzt Leute mit vermeintlich nicht deutsch klingenden Nachnamen benachteiligt werden. Das heißt, da hat man dann sofort Interessensaushandlungen, die viel konkreter werden und vielleicht auch spannungsreicher, als wie es jetzt ist, dass das Profitinteresse das Einzige ist, was eigentlich sich artikuliert. Und gegen das wir uns gemeinsam wehren, was sehr bewegend ist und wichtig, aber sozusagen darüber, das zu überwinden und zu diesen anderen Aushandlungsprozessen zu kommen, ich finde, das ist schon ziemlich utopisch tatsächlich. Und wenn man weiter daran geht, sich vorzustellen, wie ist es, durch diese Stadt zu laufen, wenn man Berlin kennt, wie sehr es sich verändert. Jedes Mal, wenn man wieder in einen Bezirk kommt, in dem man eine Weile nicht war, ein paar Jahre nicht war, es ist vollkommen verändert. Die Bevölkerung ist anders zusammengesetzt, die Ladenräume sind anders genutzt, immer wird es teurer, also dieser ganze Gentrifizierungsprozess. Und dagegen was zu tun und tatsächlich die Stadtentwicklung in eine ganz andere Richtung zu lenken, das ist so die Utopie.
Jenny Stupkas Utopie, skrupellose Immobilienkonzerne zu enteignen, kann ich gut nachvollziehen. Verantwortungsvolles Unternehmertum sieht anders aus, ist immer auch am Gemeinwohl orientiert. Unser heutiges Mini-Hörspiel erzählt von so einem Menschen, von Josef Gabaty. Er stammt aus einer weißrussisch-jüdischen Familie, die nach Deutschland eingewandert ist. Im Jahr 1906 eröffnete er eine kleine Zigarettenfabrik, die er bis zum Ende der 1920er Jahre immer weiter ausgebaut hat. Seine Erfolgsmarke war die Zigarette Königin von Saba. Das Besondere an Gabaty war, dass er schon beim Bau seiner Fabrik auf das Wohl seiner Angestellten und Arbeiter achtete. Die Gabaty-Fabrik hatte nämlich Pausenräume, eine Bibliothek, eine Wäscherei und Bäder. Es gab einen Werkschor und einen Sportclub und es gab sogar eine Betriebskantine. Gabati bot seinen Mitarbeitern eine Arbeitslosenversicherung an, noch bevor sie gesetzlich eingeführt wurde. All das war in den 1920er Jahren überhaupt nicht selbstverständlich. Josef Gabati war also der Inbegriff eines sozial engagierten Unternehmers. Und ich glaube, ein Teil seines großen wirtschaftlichen Erfolgs bestand genau in diesem gesellschaftlichen Engagement, das ihn natürlich auch beliebt machte. Dann kam jedoch die Nazizeit und mit ihr die Enteignung, denn Josef Gabati war Jude. Zur perfiden Ideologie der Nazis gehörte aber nicht nur, Menschen aus rassistischen Gründen aus der Gesellschaft auszuschließen und schließlich sogar zu ermorden. Dazu gehörte auch die Bereicherung an deren Eigentum. Wenn wir uns also heute beschäftigen mit dem 9. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, dann zeigt das Beispiel unseres Mini-Hörspiels, wie ein sehr engagierter Mensch buchstäblich das Dach über dem Kopf verloren hat und wie dieses Haus in den Jahrzehnten danach immer wieder auf zweifelhafte Weise den Besitzer gewechselt hat.
Berlin-Pankow. Josef Gabati, der 87-jährige Gründer einer Zigarettenfabrik, raucht eine Königin von Saba. Seine beste eigene Marke. Und schaut aus dem Fenster der Villa direkt auf die Fabrik, die er zu diesem Zeitpunkt, wir schreiben das Jahr 1938, noch besitzt.
Herr Gabati?
Das Hausmädchen Sophie Boroschek ist auf dem Weg zu ihm.
Herr Gabati?
Sophie?
Ihre Söhne sind jetzt da, beide.
Sollen reinkommen.
Vater?
Vater?
Moritz? Eugen, danke, dass ihr noch mal vorbeischaut.
Wir schauen nicht nur vorbei, Vater. Wir bitten dich, ein letztes Mal mitzukommen. Morgen legt das Schiff in Hamburg ab und nächste Woche sind wir in New York in Sicherheit.
Wir fangen ganz neu an, Vater. Und wir könnten deinen weisen Rat dabei gebrauchen.
Ich verstehe euch gut und gebe euch meinen Segen. Möge der Ewige eure Schritte lenken und in Frieden führen und das Werk eurer Hände segnen.
Danke, Vater. Danke, Vater.
Aber ich bleibe trotzdem hier. Ich gehöre in dieses Haus und werde es nur noch mit den Füßen voran verlassen.
Bitte, Vater. Die Fabrik ist jetzt arisiert. Das Grundstück mussten wir verkaufen.
Ein Apfel und ein Ei.
Du hast die Fabrik und das Land verscherbelt. Du, Moritz, vergiss das nicht.
Ja, ich. Nach einer Nacht in Schutzhaft. In der Nacht habe ich eine Lektion gelernt, Vater. Die Nazis machen nicht Halt damit, unser Eigentum zu stehlen. Sogar das Dach über dem Kopf. Sie werden nicht zögern, jeden einzelnen Juden zu töten. Das wird so kommen, Vater. Ein Haus, das kannst du immer ersetzen, aber dein Leben nicht. Deshalb rette dich mit uns.
Moritz, Eugen, ich liebe euch beide sehr. Und ich wünsche euch eine gute Reise. Lebt wohl.
Josef küsst seine Söhne auf die Stirn und wendet sich ab. Alle wissen, dieser Abschied ist für immer. Eugen und Moritz gehen bedrückt. Sophie kann jetzt nicht mehr an sich halten.
Herr Gabati, mit Verlaub, Sie haben einen Reisepass. Das ist doch wie ein Hauptgewinn. Bringen Sie sich in Sicherheit.
Danke, Sophie. Aber die Braunen haben mir alles genommen. Mein ganzes Lebenswerk. Doch zwei Dinge bekommen sie nicht, solange ich lebe. Meine Würde und mein Haus. Was ist mit ihnen?
Was soll mit mir sein?
Wollen Sie Deutschland auch verlassen, Sophie?
Nein. Meine Eltern brauchen mich noch. Und Sie auch, nicht wahr?
Josef Gabati verstirbt 1939 als 88-Jähriger in der Villa, die ihm nicht mehr gehört. Sophie Boroschek wird 1943 nach Auschwitz deportiert und noch im selben Jahr vergast. Sie wird nur 33 Jahre alt. Moritz und Eugen Gabati bauen in den USA ein neues Leben auf. Den Erlös aus dem Zwangsverkauf der Fabrik bekommen sie nie, denn Deutschland behält nach der berüchtigten Reichspogromnacht jüdische Konten für die sogenannte Sühneleistung ein. Die Käufer der Fabrik Jakob Körfer und der Remsmar-Konzern verdienen bis zum Kriegsende mit Gabati-Zigaretten viele Millionen Reichsmark. Im Oktober 1949 erscheint der Bürgermeister von Pankow, Otto Heinz Gahren, mit zwei sowjetischen Offizieren im Gefolge in der Gabati-Fabrik.
Herr Körfer?
Ja? Haben wir einen Termin?
Nein. Und Sie werden hier auch keine Termine mehr haben, sind entlassen, Herr Körfer.
Vollkommen. Mir gehört diese Fabrik.
Falsch. Die Gabati-Fabrik ist ab sofort Volkseigentum. Hier ist der Beschluss des Bezirksamts. Ich gebe Ihnen 10 Minuten Zeit, die Fabrik zu verlassen. Dienstliche Unterlagen bleiben natürlich alle hier.
Das können Sie doch nicht machen. Sie sind doch Liberaldemokrat. Wie können Sie
es machen? Die Betonung liegt auf Demokrat, Herr Körfer. Und über Demokratie werde ich mit einem Kriegsgewinnler wie Ihnen nicht diskutieren. Also raus jetzt. Genosse Timoschenko wird Sie begleiten. Dabei! Tavarisch Timoschenko!
Während Jakob Körfer unter Aufsicht seine Jacke holt, sieht Otto Heinz Gahren, wie der andere sowjetische Offizier mit einem Stück Kreide Kreuze auf mehrere Maschinen zeichnet.
Genosse Volker, was machen Sie denn da?
Gutmaschine. Ab nach Moskau.
Nach Moskau? Ja, das geht nicht. Wir müssen die Produktion steigern. Sie wissen doch, Kulturminister Becher hat sich doch schon beschwert.
Genosse Becher kann sich gerne bei Genosse Stalin beschweren. Haben Sie noch mehr Kreide?
Bis 1990 stellt nun der VEB Berliner Zigarettenfabrik in Pankow die beliebten Ostmarken Club, Kabinett und Karo her. Nach dem Ende der DDR werden die Karten wieder neu gemischt. Die Treuhandanstalt veräußert die Vermögenswerte der DDR. Wenige Tage vor der deutschen Wiedervereinigung kommt es zwischen der Treuhand und dem amerikanischen Zigarettenkonzern Reynolds zu einer Absprache.
Sie wollen also die Gabati-Zigarettenfabrik kaufen?
Yes. Die Raucher im Osten werden in ein paar Wochen unsere Kerne probieren. Aber dann werden die meisten zurückkehren zum alten Kraut, weil ihre Lungen darauf konditioniert sind. Die Club sollte dann von Reynolds kommen.
Ja, gut. Aber haben Sie sich mal mit der Firmengeschichte beschäftigt?
No.
Aha.
Ich bin Zigarettenvertreter, you know? Kein Historiker.
Die ganze Sache ist etwas komplex. Wissen Sie?
Aha.
1938 haben die Nazis die Gabati-Familie zwangsenteignet. Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben nannten sie das. Davon haben der Remsmar-Konzern und ein gewisser Jakob Körfer profitiert. Die wurden wiederum 1949 von den Russen enteignet.
Okay. Danke für den Vortrag und?
Nun, am nächsten Mittwoch feiern wir ja die Wiedervereinigung. Wird ein großer Tag. Dann ist die DDR Geschichte und wir von der Treuhand übernehmen die Verantwortung für ehemalige Ostbetriebe wie diesen. Zumindest, wenn wir es können.
Und das heißt?
Letzte Woche traf bei mir ein Fax aus New York ein. Gabatis Enkel fordern die Fabrik zurück. Tja, ich habe das Fax noch nicht gelesen, Sie verstehen? Gestern traf bei mir dann ein Brief von Körfers Sohn ein. Auch er will die Fabrik zurück. Das habe ich natürlich auch wieder nicht gelesen.
Okay.
Und ich wette, Remsmar wird sich heute oder morgen auch noch melden.
I see. Das wird Prozesse geben, die vielleicht jahrelang dauern.
Korrekt. Die einen wollen Gerechtigkeit, Wiedergutmachung, bla bla. Die anderen, naja, sehen es eben anders, egal. Irgendwann werden die wohl einen Vergleich schließen. Und wenn sie jetzt den Laden kaufen, weiß ich schon, wer am Ende dumm guckt.
Jesus, was soll ich jetzt tun?
Lassen Sie die anderen doch um den Grundbesitz streiten. Das ist Pillepalle gegen den Wert der Marke Club. Kaufen Sie nicht die Fabrik, sondern nur die Markenrechte, und zwar morgen. Denn ab Donnerstag 0 Uhr gilt das gesamtdeutsche Recht. Dann ticken die Uhren hier anders.
Okay.
Am 2. Oktober 1990 um 16 Uhr, wenige Stunden vor der deutschen Wiedervereinigung, kauft der Reynolds-Konzern die Ostmarke Club. Um die Immobilien der Familie Gabati gibt es einen jahrzehntelangen Rechtsstreit, der mit Vergleichen endet. Die Treuhand verkauft einzelne Immobilien mit horrendem Gewinn, unter anderem 1998 die Gabati-Villa, an einen Mittelsmann der rechtsradikalen Partei, die Republikaner, welche dort ihre Parteizentrale einrichtet.
Geschichten wie diese lassen sich viele erzählen. Meine Mutter zum Beispiel wünschte sich zu ihrem 75. Geburtstag eine Reise nach Polen in ein Dorf, wo sie ihre Kindheit verbracht hat, auf einem Bauernhof ihrer Tante. Im Frühjahr 1945 musste die Familie fliehen und das Haus wurde enteignet. Wenn man die Tante nach dem Grund fragte, dann hieß es immer nur, ja, das war damals eben so. Aber noch 65 Jahre später war meine Mutter mit diesem verlorenen Haus verbunden. Oder vor einiger Zeit schwärmte mir ein Migrant aus Syrien von seinem Haus vor, das er verloren hatte, als er fliehen musste. Auch so ein Beispiel. Ich bin unterwegs nach Köln zu Lydia Bennecke. Ich will von ihr erfahren, warum aus psychologischer Sicht das Dach über dem Kopf etwas so elementar Wichtiges ist. Hallo Lydia, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir sprechen heute über das 9. Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Ich finde erstmal die Formel nicht begehren interessant. Die taucht ja beim 9. und beim 10. Gebot auf, weil das schließt ja jetzt hier auch alle legalen Möglichkeiten ein, jemanden um sein Haus zu bringen. Also zum Beispiel durch Gentrifizierung oder durch Zwangsversteigerung und so weiter. Mhm. Im Grunde könnte man sagen, dass hier zum ersten Mal das Dach über dem Kopf zum Menschenrecht erklärt wird. Mhm. Und das bringt mich zu der Frage, so psychologisch gesehen, was ist eigentlich das Zuhause? Warum ist das Zuhause so elementar wichtig für uns?
Ja, seit die Menschen sich niedergelassen haben und nicht mehr als Jäger und Sammler umherziehen, ist dann dieser eine Ort das Zuhause. Und viele sagen dann ja auch zum Beispiel meine Heimat, also etwas, womit auch sehr viele emotionale Implikationen verbunden sind, etwas, was Sicherheit vermittelt und auch das Gefühl, im emotionalen Sinne Wurzeln zu haben, ne? Und deswegen das als ein sicherer Ort, und Sicherheit ist ja ein Grundbedürfnis des Menschen, sich sicher zu fühlen, ist sicherlich deswegen so fundamental wichtig für uns. Und daraus ergibt sich aber auch etwas, was prinzipiell bei diesem Du sollst und Du sollst nicht und eben hier bei diesen Geboten begehren als Beispiel. Die Logik ist ja, wir sind soziale Wesen, wir leben also nicht komplett alleine irgendwo auf einer Insel, sondern wir leben immer in einer Gruppe von Menschen, mit Menschen um uns herum. Und daraus hat sich eigentlich in allen Kulturen das abgeleitet, was wir hier als goldene Regel kennen. Also kurz gesagt, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Mhm. Und im Umkehrschluss, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Ist ja basic. Das ist ja mit Menschenverstand zu erklären, dass, wenn man sich selber sicher fühlen möchte, dass man dann auch dem Gegenüber zugestehen muss, dass man ihm auch seine Sicherheit gibt. Und das ist natürlich prinzipiell für Menschen, die zusammenleben, in einer Gruppe, in einem Dorf, in einer Stadt, was auch immer, ist das wichtig, dass diese Menschen sich auf diese Grundregeln einigen und sich dadurch auch sicher fühlen können, unter anderem eben im besten Fall in ihrem eigenen Zuhause. Und Menschen, die ihr Zuhause verlieren, beispielsweise aufgrund einer Naturkatastrophe oder auch aufgrund von Kriegen, das ist ja auch etwas Fundamentales, eben diesen sicheren Ort zu verlieren. Das ist also auch auf emotionaler Ebene etwas sehr Erschütterndes. Trotzdem ist natürlich etwas, was du gerade ansprichst, dass es ja auch Möglichkeiten gibt, zum Beispiel, dass jemand ein Haus kaufen könnte, was zwangsversteigert wird oder ähnliches. Das ist dann etwas, was wir in der Gesellschaft akzeptieren, weil auch das nach bestimmten sozialen Regeln funktioniert. Wir würden aber nicht akzeptieren, wenn irgendjemand beim Plündern plötzlich durch unsere Straße zieht und irgendwelche Leute rausschmeißt und sich da einfach in deren Wohnungen einnistet. Das würden wir nicht akzeptieren. Das heißt, das zeigt ja schon, dass auch in Gesellschaften es gewisse Regeln dafür gibt, nach welchen Regeln jemand ein Zuhause verlieren könnte oder nicht. Und gerade bezogen auf Kriegshandlungen sehen wir ja, dass dann genau das geschieht, dass also eine Partei, die als gegnerische Partei agiert, Menschen im schlimmsten Fall sogar ihr Zuhause wegnimmt. Und das ist ja etwas, was man, wenn man sich über Kriegshandlungen informiert, immer wieder auftaucht, dass die Betroffenen sagen, dieser Einbruch ins eigene Zuhause oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar die Zerstörung dieses sicheren Raums des eigenen Zuhauses, das ist einer der Aspekte, die besonders traumatisierend wirken können.
Naja, oder wie in der Geschichte, die wir erzählt haben in unserem Hörspiel, das, was den Juden passiert ist, ja, in Deutschland in der Nazi-Zeit.
Ja,
ne?
Ja.
Denen wurde auch, also vielen wurde die Wohnung weggenommen, die wurden gezwungen, in sogenannte Judenhäuser zu gehen, mhm, und dann kamen sie ins KZ.
Ja.
Also das war genau das, und auch die Gesellschaft hat sich daran bereichert, indem, ja, die Gegenstände, die in dieser Wohnung waren, dann, was weiß ich, billig verteilt wurden, sonst wie irgendwas.
Ja, und das ist natürlich, ich meine, ich bin sehr viel später geboren, meine Oma und mein Opa haben den Krieg erlebt, aber in Oberschlesien, also im Teil der polnischen Bevölkerung. Mhm. Und trotzdem ist das natürlich in meiner Generation auch schon unfassbar gewesen, wenn man sagt, wie konntet ihr damals überhaupt sowas miterleben und vielleicht nichts dagegen tun. Und ich muss sagen, ein Aspekt war sicherlich das, was eben die Schuldzuweisung an die Opfer war, was man auch im Großen gemacht hat. Man musste die jüdische Bevölkerung dämonisieren, um der anderen Bevölkerung eine Legitimation für dieses unglaubliche Unrecht zumindest vorzuspiegeln. Und ohne diese Dämonisierung wäre es wahrscheinlich auch nicht so einfach oder überhaupt möglich gewesen, das so durchzuziehen. Und das zeigt aber auch, dass um so ein Unrecht dann als Gruppe oder in diesem Fall sogar als Staat durchzuführen, dass da sehr, sehr viel an Rechtfertigung notwendig war, an völlig falscher Rechtfertigung. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns damit auseinandersetzen müssen, niemals zuzulassen, dass das je vergessen wird, was da passiert ist, damit niemals wieder irgendjemand auch nur in die Nähe von solchen, ja,
das ist der Grund, warum wir auch Antisemitismus heute so bekämpfen müssen, weil das der Ursprung ist natürlich dieser Rechtfertigungsideologie.
Ja,
ne?
So, ja. Von diesem Unrecht. Und von daher, ja, es ist ein sehr, sehr erschütterndes Thema und eigentlich viel mehr als das, worüber wir jetzt hier ursprünglich sprachen, nämlich mit dem eigenen Haus. Aber ja, das steht halt auch für das Absprechen sozusagen des Rechtes eines Menschen in Sicherheit als Mensch existieren zu dürfen und auch geschützt zu sein und respektiert zu sein, wenn man es mal auf die Ebene runterbrechen würde.
Ich will nochmal zurückkommen auf den Anfang dieser Formel, du sollst nicht begehren. Ja, da steckt ja auch drin, dass schon der Gedanke Sünde ist. Ne? Also nur es nur zu denken. Und das hat was zu tun mit dem sozialen Vergleich. Ja, also ich habe ein Haus und ich gucke auf das Haus des Nachbarn. Ne? Und da könnte sowas entstehen wie Begehren oder wie Neid. Ne? Kann man das unterdrücken oder abtrainieren oder ist das zu tief in unserer menschlichen DNA oder wie ist das?
Also Neid, was meine? Ja. Neid als Emotion ist zunächst einmal die Folge von sozialen Vergleichen. Und soziale Vergleiche gibt es, weil wir ja nun mal als soziale Wesen miteinander leben. Und wenn wir uns fragen, wie wir uns selbst beurteilen, dann sehen wir uns natürlich immer im Kontext der Menschen um uns herum. Und auf diesen sozialen Vergleichen basiert dann in manchen Fällen, dass wir dann das empfinden, was man als Neid definiert. Und dieses Neidempfinden kann aber sowohl negative als auch positive Folgen haben. Und die negative Folge wäre, dass man die Person, die also etwas hat oder etwas kann, was man selber nicht hat oder nicht kann, dass man diese Person abwertet oder im schlimmsten Fall sogar ihr schadet, sie sabotiert, versucht ihr etwas wegzunehmen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine positive Möglichkeit, mit dem Gefühl Neid umzugehen, nämlich das als Ansporn zu sehen, sich zu optimieren, sei es in einer Leistung oder in etwas, was man halt tut.
Lydia, ich merke gerade, wir geraten jetzt schon auf das Gebiet, über das wir uns beim nächsten Mal unterhalten wollen. Ja. Das 9. und das 10. Gebot sind sich ja ziemlich ähnlich. Ja, ne? Das 10. heißt, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. Das hat ein bisschen ein ähnliches Thema. Lass uns das aufs nächste Mal verschieben.
Sehr gerne.
Für heute erstmal vielen Dank.
Sehr gerne.
Diese Folge hat mir nochmal klar gemacht, dass ich in einer privilegierten Situation bin. Ein Dach über dem Kopf zu haben, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ein Zuhause, eine Heimat, das sind ganz wichtige Dinge im Leben. Die eigenen oder zumindest bezahlbaren vier Wände geben Würde und sind Schutz- und Rückzugsraum. Mein Name ist Jens Becker, ich bin der Autor dieser Reihe und ich bedanke mich bei Radio Bremen und den Realisatoren Wolfgang Sesko mit dem Hamburger Tonstudio FX1 sowie bei Lina Kukali und Tobias Nagorny für die redaktionelle Begleitung. Bleibt unserem Podcast treu, abonniert uns und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir ein weiteres der 10 Gebote näher beleuchten.
Du sollst nicht. Du sollst nicht. Wie die 10 Gebote unser Leben bestimmen. Ein Bremen 2 Podcast. Alle Folgen in der ARD Audiothek.